Kostenlose Kinderbetreuung, ein garantierter Kita-Platz und ein bezahltes Babyjahr. Die Kinderbetreuung in der DDR genießt einen guten Ruf. Das Betreuungsangebot ging dabei über Kindergärten hinaus. Es gab Krippen für Kleinkinder und auch Kinderheime spielten eine große Rolle. Zwischen 1949 und 1990 waren in der DDR bis zu 500.000 Kinder in Heimen untergebracht. Eine neue Studie, an der auch die Universität Leipzig mitgearbeitet hat, wirft jetzt ein ganz anderes Bild auf die Kinderbetreuung in der DDR. Über die Ergebnisse der Studie reden wir heute bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Leonard Doleschek, schön, dass ihr dabei seid.
Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
An dieser Stelle möchte ich eine kleine Warnung aussprechen. In der heutigen Folge geht es um Gewalt und sexuellen Missbrauch. Wenn ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt, schaltet jetzt ab oder hört euch die Folge nicht alleine an. Die Studie zu den Kinderheimen in der DDR beschäftigt sich nicht nur mit den Erfahrungen der ZeitzeugInnen, sondern auch mit der Bewältigung und der Aufarbeitung des Erlebten. Ich habe jetzt meine Kollegin Maggie Gebhardt im Studio. Sie hat sich mit der Studie befasst. Hallo Maggie.
Hallo Leonard.
In der Studie ging es ja unter anderem darum, aufzuzeigen, was damals in den Heimen passiert ist. Welche Erfahrungen haben die Kinder und Jugendlichen denn in den Heimeinrichtungen gemacht?
Ja, die Erfahrungen waren da sehr unterschiedlich. Natürlich haben einige Kinder und Jugendliche positive Erfahrungen in den Heimen gesammelt. Die Studie zeigt jedoch auch, dass es oft zu körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt kam. Und gerade darüber war bis jetzt noch wenig bekannt. Solche Erfahrungen wurden natürlich teilweise auch in den sogenannten Normalkinderheimen gemacht. Besonders schwerwiegend war allerdings die Situation in den Spezialheimen. Dort waren Kinder und Jugendliche untergebracht, die als verhaltensauffällig galten.
Verhaltensauffällig kann ja vieles sein. Was hat man denn in der DDR als verhaltensauffällig verstanden?
Also diese Heime waren zum Beispiel für Kinder mit psychischen Erkrankungen vorgesehen. Aber auch für junge Menschen, die nicht in das System der DDR gepasst haben. Die wurden in sogenannte Jugendwerkhöfe gebracht. Dort sollten sie im Sinne der DDR umerzogen werden. Und das mit körperlicher und psychischer Gewalt. Heide Glesmer ist Psychologieprofessorin an der Uni Leipzig und hat die Studie geleitet. Sie erklärt, was sich hinter dem Begriff Umerziehung verbirgt.
In der DDR hieß das, man sollte zu einer sozialistischen Persönlichkeit erzogen werden und sich in einem Kollektiv einfügen. Und das hieß, man wurde auch in einem Kollektiv, also in Gruppen von Jugendlichen erzogen, musste sich dort auch unterordnen. Es gab auch sogenannte Kollektivstrafen, also wenn einer einen Fehler gemacht wurde, ist die ganze Gruppe bestraft worden.
Und das hieß zum Beispiel auch, dass wenn eine Person ihre Aufgabe nicht erfüllt hat, die anderen Jugendlichen Strafsport machen mussten. Auch in der Nähe von Leipzig gab es so einen Jugendwerkhof.
Der ist doch in Torgau gewesen, oder? Da gibt es ja jetzt auch eine Gedenkstätte. Was war das für ein Werkhof?
Der Jugendwerkhof Torgau galt als sogenannte Endstelle, denn er war der einzige geschlossene Jugendwerkhof in der DDR. Es gab dort Wachtürme und vergitterte Fenster. Tatsächlich war das Gebäude auch mal ein ehemaliges Gefängnis. Hier kamen nur Jugendliche hin, die als besonders auffällig galten. Und die waren dann härteren Bestrafungs- und Erziehungsmaßnahmen ausgesetzt.
Im Rahmen der Studie haben die WissenschaftlerInnen ja dann ZeitzeugInnen zu ihren Erfahrungen befragt. Wie war es denn für die Betroffenen, darüber zu reden?
Auch hier gibt es große Unterschiede. Denn einige der Befragten sind zum Beispiel schon lange in der Aufklärungsarbeit tätig und andere haben in der Studie zum ersten Mal über ihre Erlebnisse geredet. Heide Glesmer hat aber auch oft die Rückmeldung bekommen, dass es den Betroffenen geholfen hat, darüber zu sprechen.
Wenn man so nach so vielen Dingen gefragt wird, die in der Kindheit passiert sind, dann aktiviert das natürlich Erinnerungen. Das ist auch für viele, wir haben auch gesagt, das hat mich schon nochmal ganz schön beschäftigt. So, das hat alles nochmal irgendwie aktiviert. Aber die meisten sagen eigentlich hinterher, irgendwie schafft es auch Klarheit und ich verstehe es viel besser.
Die WissenschaftlerInnen haben während der Studie auch darauf geachtet, emotionale Unterstützung zu leisten.
Die Studie lief ja unter dem Namen Testimony, also Zeugnis. Ging es den WissenschaftlerInnen also darum, etwas zu bezeugen?
Naja, es geht weniger um die WissenschaftlerInnen, die etwas bezeugen, sondern um die Betroffenen, die ein Zeugnis abgeben. Der Begriff Testimony wird in der Wissenschaft oft für den Umgang mit historischen Unrechtserfahrungen verwendet. Betroffene von politischer Gewalt sollen dabei unterstützt werden, ihre Lebensgeschichten an ihre Familien und die Öffentlichkeit weiterzugeben.
Es geht also um Aufarbeitung. Haben die WissenschaftlerInnen denn eine Vorstellung, wie diese Aufarbeitung aussehen soll?
Die WissenschaftlerInnen empfehlen, dass eine Aufarbeitung aus der Perspektive der Betroffenen gemacht werden sollte. Heide Glesmann betont eben auch, dass die Gesellschaft dabei eine große Rolle spiele.
Ich weiß von Zeitzeugen, dass es total wichtig ist, dass das anerkannt wird. Gerade weil ja auch die Täter heute in der Regel nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden können. Das heißt, auch wenn es eine Aufarbeitung gibt, dann kann die nur stellvertretend durch eine Gesellschaft passieren.
Ja, da die Ergebnisse schon mehr als 30 Jahre zurückliegen, leben viele der TäterInnen heute beispielsweise nicht mehr.
Was kann denn von der Gesellschaft getan werden, um Wiedergutmachung zu leisten?
Heide Glesmer und ihr Team lehnen den Begriff Wiedergutmachung eigentlich ab, denn Wiedergutmachung könne es schlicht nicht geben. Zunächst einmal aber sei es wichtig, den Menschen mit ihren ganz persönlichen Erfahrungen Hilfsangebote zu bieten.
Also jemand, der eine schlechte Berufsausbildung gemacht hat und es schwer hatte, jemals im Arbeitsmarkt vernünftig anzukommen und dadurch heute unter Armut leidet, für den ist eine Opferrente oder eine finanzielle Leistung aus einem Heimfonds sicherlich sehr bedeutsam. Für andere spielt das vielleicht nicht so eine große Rolle. Da geht es eher darum, dass man nicht mehr erklären muss, was ein Jugendwerkhof war und dass das nicht in Ordnung war, was dort passiert ist.
Es gehe also in erster Linie darum, den Betroffenen zu glauben und gesellschaftliche Räume zu schaffen, in denen ihre Geschichten und Gewalterfahrungen einen Platz finden. Heide Glesmer betont aber auch, es soll ein Bewusstsein für vielfältige Perspektiven geschaffen werden.
Ein Bewusstsein für vielfältige Perspektiven. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
Es sei wichtig, dass der Blick nicht so einseitig negativ bleibe. Denn nur so könne man den Erfahrungen der Betroffenen gerecht werden.
Es ist ja schon ein Stigma, ein Heimkind zu sein. Und wenn die Erzählung über Heim eine ausschließlich negative ist, ist das ein doppeltes Stigma. Und insbesondere für die nicht diese Erfahrung gemacht haben, die finden dann keinen Platz in der Erzählung über Heimerziehung. Und deswegen ist es aus meiner Sicht schon wichtig, dass wir da auch ein bisschen differenzieren.
Aufarbeitung beziehe sich also vor allem darauf, die Perspektiven der Betroffenen zu vertreten, ohne ihnen die Arbeit ganz alleine zu überlassen.
Das war meine Kollegin Maggie Gapper zur Studie der Universität Leipzig. Danke dir, Maggie.
Gerne.
Das Schauspiel Leipzig probiert nun, eben diese Perspektiven der Betroffenen künstlerisch aufzuarbeiten. Dazu läuft gerade das Stück Letzte Station Torgau, eine kalte Umarmung. Die Texte bestehen aus Zitaten von ZeitzeugInnen. Meine Kollegin Clara Ibsen hat sich mit Georg Mellert, dem Dramaturgen des Stücks, darüber unterhalten, welche Rolle Theater bei der Aufarbeitung spielen kann. Das Stück läuft dabei als sogenanntes Dokumentartheaterprojekt. Clara hat den Dramaturg Georg Mellert zuerst gefragt, was das eigentlich ist.
Konkret in dem Fall ist es so, es geht ja um den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau bzw. um die DDR-Jugendwerkhöfe allgemein, dass wir mit Zeitzeugen gesprochen haben, also mit Menschen, die von diesem System der Zwangserziehung betroffen waren und deren Geschichten, deren Aussage eigentlich so als Rückgrat des Abends dann auch auf die Bühne bringen.
Sie meinten ja gerade, das Stück wurde dokumentarisch erarbeitet. Könnten Sie noch mal darauf eingehen, was ist dort dokumentarisch und was ist Fiktion?
Also so alles, was Sie auf der Bühne textlich hören, ist erstmal real. Das sind entweder Dokumente, die wir aus Archiven recherchiert haben, aus Archivrecherche gefunden haben, oder eben Berichte von lebenden Menschen, die uns sozusagen ihre Geschichten erzählt haben. Deswegen ist in dem Sinn nichts fiktional, dass wir jetzt keine Figuren erfunden haben oder Geschichten erfunden haben, sondern wir halten uns da wirklich an das, was uns die Leute erzählt haben.
Diese Woche wurden ja die Ergebnisse einer größeren Studie, unter anderem der Universität Leipzig, zu Kinderheimen in der DDR veröffentlicht. Thema Aufarbeitung. Was kann denn die Form des Dokumentartheaters, das Studien nicht können?
Es kann dem sozusagen einen Körper, eine Gestalt geben, die das dann dem Zuschauer, den Rezipienten hoffentlich, sage ich, möglich machen, sich noch stärker sozusagen selbst dazu in Beziehung zu setzen oder das emotional anders auf sie wirken zu lassen, als wenn man jetzt eine wissenschaftliche Studie vielleicht vor sich hat. Das geht aber für mich Hand in Hand. Also wir haben mit dem Testimonial-Projekt, um das es ja geht, haben wir auch im Vorfeld oder während des Rechercheprozesses auch Gespräche geführt und haben so sozusagen indirekt auch von den Forschungsergebnissen oder von den Eindrücken oder Begrifflichkeiten, die da kamen, profitiert.
Sie gehen ja jetzt gerade auch schon auf die Recherche zu dem Stück ein. Wie sah das genau aus? Haben Sie auch mit Betroffenen gesprochen?
Ja, genau. Das war auch eine der wichtigsten Ausgangspunkte oder auch für uns Erlebnisse. Also wir sind in Torgau, gibt es ja die Gedenkstätte. Und dort sind wir hingefahren, haben dort direkt mit Betroffenen gesprochen. Und diese Treffen oder das, was die uns erzählt haben, ist dann auch wirklich direkt textlich in den Abend eingegangen. Und ich glaube, ohne diese Erfahrung hätten wir den Abend auch nicht so machen können, weil man steht da Menschen gegenüber, vor denen man erstmal riesigen Respekt hat, dass die solche Geschichten dann auch völlig fremden Leuten erzählen, das muss man sagen. Und die auch aus dieser Erfahrung da dem einfach eine persönliche Stärke entgegensetzen. So.
Letztes Jahr beim Dokumentarfestival DOC Leipzig wurde der Film Biegen und Brechen gezeigt. Darin erzählt Alexander Müller, ein ehemaliger Insasse, von seinen traumatischen Erlebnissen. Den ganzen Film über wird er als Person aber nicht gezeigt. Bei Ihnen im Theaterstück sieht man jetzt die Gesichter zu den Schicksalen. War Ihnen das wichtig?
Ja, das ist ja auch eine Art von Distanzierung. Also die tun ja nicht so, also sie treten schon auf und sagen ich in sozusagen in Funktion der Personen, die sie vorstellen. Aber auch da würde ich denken, waren wir immer auf der Suche nach einer Art Bühnenpräsenz mit den Erzählungen, die jetzt eben nicht so tut, ich bin das, was ich erzähle, sondern die sich als Schauspielender zur Verfügung stellt, um sozusagen der Geschichte des Betroffenen oder der Betroffenen eine Präsenz zu geben.
Im Jugendwerkhof Torgau gab es ja grausame Methoden, die als Erziehungsmaßnahmen getarnt waren. Dazu kamen sexuelle Übergriffe, Zwangsarbeit, Erniedrigungen, physische und psychische Gewalt. Wie sind Sie damit umgegangen? Was wurde gezeigt und was nicht?
Also Stichwort, wie sind wir sozusagen mit den Geschichten der Betroffenen umgegangen? Waren wir sozusagen auf allen Stufen des Prozesses immer auch in Kontakt mit denen, mit den Fragen, was können wir verwenden von euren Geschichten? Wie gehen wir mit Namen um und so weiter? Wobei man sagen muss, alle wollten dann am Ende schon auch mit ihrem eigenen Namen auch auf der Bühne zu erleben sein. Was wird gezeigt, ist ein wichtiger Punkt. Also es war uns eigentlich von vornherein klar, wir machen da jetzt nicht ein Reenactment von Gewaltszenen oder so. In keiner Form, sondern wir lassen die Geschichten eigentlich für sich stehen. Wir geben denen eine Präsenz auf der Bühne, ohne dass wir uns anmaßen, die nachspielen zu können oder die darstellen zu können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sozusagen sein Medium, die Bühne, die Schauspielerei ja zur Verfügung stellt, um den Geschichten eine Präsenz zu geben.
In dem Stück werden ja die verschiedenen Stimmen der Betroffenen von den Schauspielenden in wechselnden Rollen gespielt. Ein wichtiger Charakter in dem Stück ist Horst Kretschmer. Er war der Erziehungsleiter und für die Umsetzung vieler grausamer Erziehungsmethoden verantwortlich. Wie haben Sie ihn dargestellt? Worauf haben Sie geachtet?
Also wir nähern uns auch dieser Figur eigentlich durch die Dokumente, durch die Berichte, die es von ihm gibt. Und da ist uns tatsächlich auch von Betroffenen nach der Premiere gesagt worden, so, das habt ihr schon ganz schön gut getroffen. So, ohne dass wir uns jetzt Videoaufnahmen von ihm angeguckt hätten oder so, also ohne dass wir uns zum Ziel gemacht hätten, ihn zu kopieren. Aber ich glaube, da steckt schon in den Dokumenten, steckt eine ganze Menge des Gestes einer Person drin.
Der Heimleiter Horst Kretschmer ist am Tag des Mauerfalls gestorben und wurde damals für seine Taten ja nie verurteilt. Wie war das Feedback von den Betroffenen, diese Person auf der Bühne beziehungsweise im Stück dann wieder zu begegnen?
Also soweit ich mich erinnere, hat dann tatsächlich einer hinterher gesagt, er wäre gern auf die Bühne gegangen, hätte ihm eine gelangt. Das wird uns gespiegelt, dass wir da ziemlich authentisches Bild vermittelt haben von der Art. Es geht ja da auch gar nicht so sehr um die Figur als Mensch mit eigener Geschichte und als Persönlichkeit, sondern um eine Art Macht auszuüben.
Welches Ziel wollte die Inszenierung erreichen? Ging es um die Aufarbeitung oder den Betroffenen eine Möglichkeit zu geben, das Erlebte zu verarbeiten?
Das zu verarbeiten, das ist eine Verantwortung, die können wir uns nicht aufladen, weil wir natürlich keine Traumatherapeuten und so weiter sind. Also wir haben natürlich die Menschen, die mit uns gesprochen haben, ich hatte schon den Eindruck, dass das für die wichtig ist, auch sozusagen auf dem Medium ihre Geschichte zu erzählen. Oder generell ihre Geschichte zu erzählen. Also Ziel des Projekts ist natürlich schon, diesen Geschichten einen Raum, eine Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und da auch Menschen eine Möglichkeit zu geben, anzudocken an das Thema, weiterzudenken, überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was da war. Also klar, dem Thema der Geschichte ein Forum zu geben.
Sagt Georg Mellert zum Stück Letzte Station Torgau, eine kalte Umarmung. im Gespräch mit meiner Kollegin Clara Ibsen. Wenn ihr jetzt Interesse an dem Stück bekommen habt, könnt ihr es euch noch bis zum 26.04. im neuen Schauspiel anschauen. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Ich bedanke mich bei Maggie Geppert, Clara Ibsen und Leonhard Römer. Die waren an der heutigen Folge beteiligt. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, schaut gerne mal bei Instagram und Twitter bei Mephisto976 vorbei. Die nächste Podcast-Folge Radio für Kopfhörer gibt es nächsten Freitag. Mein Name ist Leonhard Doleschek. Macht euch ein schönes Wochenende.